ARD Sounds.
Heute gratulieren wir einem Mann, dessen Energie und Erscheinung nicht so recht zu einem 65. Geburtstag passen. Urban Priol. Und wiederholen gern das Gespräch mit ihm von vor einem Jahr. Da war er mit mir in Aschaffenburg verbunden, nur Tage vor Antritt der Regierung Merz. Seit Jahren ist Priol unterwegs mit seinem Programm im Fluss. Und ich fragte eingangs, aber geht's mit Blick ins Weltgeschehen nicht zügig Richtung Wildwasser?
Ja, es sind viele Stromschnellen. Es ändert auch öfters mal die Richtung und es erneuert sich täglich. Also was ein Fluss hat, so an sich hat. Deshalb auch der Titel, der so gewählt ist. Also habe ich das 2019, genau, dann kam Corona und dann war es eh wieder ein ganz neues Programm.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Urban Priol, Starkstromkabarettist.
Und mit mir in Aschaffenburg verbunden. Und passt der Begriff?
Ja, also es ist immer lustig. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon die Frage gehört habe, was hast du denn heute Morgen wieder? Hast du wieder in die Steckdose gelangt? Nein, es ist also die Frisur ist auch aus Gründen der Bequemlichkeit entstanden. Ich hatte Anfang der 90er mussten wir zwei große Revuen einmal für den DGB, einmal für die IG Metall machen. Und ich hatte mehrere Rollen, habe so einen durchgeknallten Moderator gespielt und kurz zuvor einen gelackten Gewerkschaftsfunktionär und hatte nur eine Minute, um mich wieder in den Moderator zu verwandeln. Und dann hatten wir hinter der Bühne so einen Rundlauf und ich hatte vorher, Brisk hieß das damals noch, dieses Haargel, in die Haare zurückgekämmt, habe gesagt, legt mir ein Handtuch hin, ich mache da irgendwas damit, weil ich musste dann sehr verrückt wieder rauskommen. Und dann standen die Haare wirklich wie so bei einem Igel ab und habe ich gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich es dann auch für meine Bühnenprogramme adaptiert praktisch. Und es geht ganz schnell dann am Anfang, Frottee-Handtuch, statische Aufladung, Haarspray, zack, fertig, raus. Ich muss mir nicht überlegen, bei den Resthaaren, die ich noch habe, legst du sie nach links oder legst du sie nach rechts, sondern es geht einfach nur nach oben.
Und rein ins bunte Hemd und fertig ist der Urban Priol. Jetzt weiß ich nicht und schätze, im Privaten sind Sie ganz ruhig und ausgeglichen?
Naja, das kommt drauf an. Ja, also wenn ich zu Hause bin, lasse ich auch gern mal alles auf mich wirken und lasse gerne mich mal unterhalten. Da bin ich schon ruhig. Aber sobald wir in Gesellschaft sind und mit Freunden, wenn wir weggehen, dann ist es immer ein sehr buntes und auch lautes Treiben wieder.
Das kostet Sie aber keine große Mühe. Tief in Ihnen wohnt der alte Klassenclown, oder?
Ja. Also das habe ich von der Schulzeit eigentlich rüber gerettet. Es ging damals los mit den Lehrern. Mit irgendwas musste man auf sich aufmerksam machen. Im Sport war ich immer sehr, sehr schlecht. Und man wollte auch ein bisschen beeindrucken. Also habe ich mir erst die Lehrer vorgenommen. Die konnte ich relativ schnell alle gut parodieren. Und dann kam das politische Interesse dazu. Und dann hatten wir dann die Knallfiguren von damals ja noch. Da waren ja richtige Größen dabei. Strauß, Brandt. Und dann kam der Dicke. Und so gab es immer was zu tun.
Was bei Ihnen auffällt, manche könnten sagen, sie schaffen sich rein, in jedem Fall, sie zeigen Gefühl, regen sich auf. Aber wie gelingt Ihnen das noch, sich 40 Jahre lang aufzuregen über etwas?
Es klappt einfach. Es ist so ein gesunder Zorn, der einen auch sehr wach hält und der auch sehr frisch eigentlich dann immer in mein Tageswirken Einzug hält.
Über was sind Sie denn gerade am meisten verärgert oder verwundert?
So langsam sickert er durch, also wer in das Kabinett dieser kleinen, großen Koalition, also diesem Kroköle, Einzug hält. Und alle haben vorher gesagt, ja, es geht jetzt natürlich nur um Kompetenz, wir müssen schauen, wir haben verstanden, wir haben den Schuss gehört, wir müssen jetzt nachdenken. Und dann geht's doch wieder los, dann heißt ja, jetzt haben wir eine Rechtsanwältin, die wird Gesundheitsministerin, das mussten wir machen, weil sie halt aus Baden-Württemberg ist. Wir mussten also den Länderproporz und dass sie da immer die alte Leier weiterfahren, das hat mich heute Morgen schon wieder ein klein bisschen zörneln lassen.
Aber Sie gehen ja auch gern auf Einzelne los und auch deren Marotten. Wer ist denn momentan Ihre liebste Zielscheibe?
Da haben wir hier natürlich unseren großen Sauerländer, wie ich immer gern sage, der größte Sauerländer seit Heinrich Lübke, Fritze Merz. Der hat ja schon im Vorfeld schon einiges geliefert. Es ist ja auch erstaunlich, dass also noch bevor jemand überhaupt Bundeskanzler wird, er schon so derart unbeliebt ist. Also da liegt ja Trump noch vor ihm.
Ja, aber frisurtechnisch kann er mit Ihnen mithalten.
Ja, es ist auch etwas seltsam. Also diese etwas wunderliche Haartolle da im Fontanellenumfeld, diese Einzelinsel.
Reif für die Insel, ja.
Muss man aber erstmal drauf kommen, sich sowas dann doch stehen zu lassen.
Wenn man vorausschaut, man begibt sich ja gerade ins Halbapokalyptische. Lässt Sie da was hoffen? Sagen Sie, hey Leute, es gibt auch leuchtende Gelegenheiten und unsere Kinder haben Grund, sich zu freuen.
Also ich hoffe auch. Ich denke, wenn wir mit Zuversicht rangehen, ist eine völlig neue Rolle, die wir mittlerweile als Kabarettisten auch haben, dass wir den Leuten auch Mut machen, dass sie sagen, ey komm, ist ja nicht alles so schlimm. Sag, geht doch mal raus, guckt euch doch mal um. Und dieses Gerät, wir rasen schon voll auf den Eisberg zu, sage ich. Ja, wenn wir die Erderwärmung nehmen, dann hat sich das mit den Eisbergen auch bald erledigt. Aber dieses permanente Herbeireden, als stünden wir am Abgrund und die Bordkapelle auf der Titanic spielt schon. Es gibt ja die Nachrichten, die guten ist. Man muss sie halt nur finden. Die gab's immer, die gibt's immer. Und ein anderes Wirtschaft ist natürlich das Hauptthema. Und da sage ich immer nur, wenn alle sagen, ja, wir müssen jetzt wieder bei der Wirtschaft, wir müssen wieder weltweit unter die Top 10. Da sage ich, wir sind Platz 3. Was wollt ihr denn? Wir sind sogar unter den Top 5. Also als ein Land, das 1% der Weltbevölkerung stellt, auf Platz 3 zu sein und dabei der siebtgrößte CO2-Emittent, das sind ja schon Leistungen.
Sarkasmus à la Priol. Wobei echte schlechte Nachrichten gab es vor Tagen. Attentat oder ja, Unfall, so ganz klar ist es noch nicht, in Vancouver. Ihre Tochter lebt da. Da hechten Sie aber schon zum Telefon, oder?
Naja, klar. Also ich habe morgens sofort gleich hier die Einmeldung, habe gesagt, ach du Scheiße. Na, und dann hatte sie mir aber schon eine Nachricht geschickt, gesagt, Papa, mach dir keine Sorgen, es ist weit weg. Alles safe, alles gut.
Die üblere Drohung am Horizont ist ein Mann, bei dem es auch oft um die Frisur geht. Mehr so orange, blond. Hm. Und manche sagen, es ist nicht ausgeschlossen, so eine Art US-Einmarsch.
Ja,
irre,
ja,
irre eigentlich, oder?
Es ist völlig irre. Also Agent Orange, ich meine, ich frage mich auch, er hat ja 4 Jahre nur darauf hingearbeitet, sein Hauptleitmotiv war ja Rache und Europa und auch Deutschland. Wir haben 4 Jahre lang, hätten wir ja auch mal uns vorbereiten können. Aber so richtig, also ist nichts passiert. Und was er vorhat, das war jetzt ja gerade anlässlich der Beerdigung des Papstes, aber ja vorher schon, als er in die Klinik musste, hatte da ja schon Donald Trump gesagt, also es wäre eigentlich mal Zeit für einen nordamerikanischen Papst, und dann viele gesagt, Donald, du musst schon wissen, wie das läuft. Also da ist Sixtinische Kapelle, dann ist Konklave, dann weißer Rauch. Und dann sagt natürlich ein Trump nur Burn, Baby, Burn. Und dann schickt er ja ausgerechnet seinen Vize, J.D. Vance.
Ja.
Die letzte Audienz, die der Papst gewährt, galt also diesem. Und danach vermutlich hat Franziskus gesagt, so, jetzt ist gut, also jetzt reicht's.
So bitte, es ist, Ähnliches habe ich mir auch gedacht. Warum musste es der sein, den er als Letztes sieht? Ja. Bayern 2, 1:1 mit einer Leitung nach Aschaffenburg zum Kabarettisten Urban Priol. Zerzauste Haare, buntes Hemd. Wird es auch in ein paar Jahren noch was zum Zausen auf den Kopf geben?
Ja, also ich hatte in der Jugend hatte ich schon sehr dünnes Haar und da haben schon alle gesagt, mit 25 hast du eine Glatze. Also von daher bin ich noch einigermaßen zufrieden. Es ist noch ein bisschen was da und mit den Haaren kann ich noch ein bisschen was machen.
Haben Sie denn je über einen Imagewechsel mal nachgedacht? Der ruhige Priol im Anzug mit Frisur?
Also ich war noch nie der Anzugträger. Ich finde Anzüge, ich habe es mal versucht. Also es gab mal, dann hatte ich in einem Programm, hatte ich so einen Regionalpolitiker gespielt. Das ging dann natürlich nur mit Anzug, wobei ich dann sehr schnell die Krawatte gelockert habe und alles. Also ich bin nicht der Anzugtyp. War ich noch nie, werde ich auch nie. War ja bei der letzten, einer der letzten Runden vor der Wahl, glaube ich, war das Quadrell, wo sich dann hinterher Friedrich Merz so echauffiert hat, dass Robert Habeck im Unterhemd im Panel stand. Na, das war kein Unterhemd, es war ein hochwertiger Wollpullover. Aber die hat natürlich die schweigende Mehrheit und den gesunden Menschenverstand getroffen, die dann gesagt haben, genau sowas gehört sich nicht. Das ist kein Respekt vom Wähler, weil wenn der Wähler vor der Wahl belogen werden will, dann bitte im blauen Konfirmandenanzug und mit Schlips.
Ja, allerdings weniger lustig. Die Grünen sind richtig in Fleischwolf geraten diesmal, gell?
Ja gut, aber das wurde ja auch von den zwei obersten Fleischwölfen in Bayern auch gut gearbeitet. Der Aiwanger Hupsi und der Söder Markus. Also das ist auch das Einzige, was die beiden noch verbindet. Also ihr wechselseitiger Hass auf die Grünen. Ich frage mich, wo das herkommt. Also ich habe keine Ahnung. Beim Söder ist es manisch, beim Aiwanger ist es pathologisch. Wahrscheinlich war bei ihm da wieder irgendwas, auch in der Schulzeit. Er war scharf auf eine von der grünen Jugend und Hat sich gedacht, okay. Schreibe ich dir einen Zettel und dann musste er erst im Schulranzen die ganzen Flugblätter beiseite, bis ein leeres Blatt. Und dann hat die auf die Frage, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, auf keinen Fall. Und seitdem ist der Hupsi durch. Den kann man auch so leicht triggern, das ist so schön. Du also sagst, Hupsi, mal her, hey, grün. Und dann stampft er auf und überall riecht's nach Schwefel.
Mit kleiner Münze haben sie es nicht so. Allerdings wissen eingeweihte Kreise, dass ihr Herz im Zweifel eher grün pocht. Aber wie geht das dann dennoch nach allen Seiten auszuteilen?
Ja, ich habe das eigentlich immer. Also eine gewisse Grundsympathie habe ich mich nie verstellt. Also, weil wir wurden damals in den 80er Jahren, Helmut Schmidt war im SPD und hat ja uns, die wir damals gegen die Nachrüstung, wo wir heute auch vieles natürlich ganz anders sehen, aber damals war das unsere Antriebsfeder und da wurden wir auch so, wir wären dann auch Spinner und also alles schon mal gehört, alles schon mal da gewesen. Und da gründeten sich dann die Grünen und dann waren die Grünen eigentlich unsere Partei. Also wo viele, die vorher gesagt haben, auch vom Elternhaus geprägt, ja, wir sind eigentlich sozialdemokratisch angehaucht. Dann kam also dank Helmut Schmidt schon der Bruch mit der SPD und dann waren die Grünen eigentlich immer unsere Partei, weil wir bei denen immer den Eindruck hatten, da geht wenigstens was voran. Es ist nicht so eine Retro-Kombo wie das, was wir jetzt wieder haben.
Aber ein Kabarettist darf durchaus die Flagge hochziehen oder sollte er sich bedeckt halten, um für alle glaubwürdig zu bleiben?
Nein. Also wir sind Satiriker und für uns politische Satiriker gibt es eine Regel, also man tritt nie nach unten, sondern man tritt gegen die, die nach unten treten.
Bei Ihnen kommen ja wirklich Einzelne auch oft unter die Räder. Und manche Kabarettisten sagen jetzt, es führt in die Irre oder es reicht nicht, sich an Einzelfiguren abzuarbeiten. Der Fehler liege im System und wahrscheinlich auch in jedem von uns. Ist da was dran?
Ja, gewesen ein bisschen was dran natürlich, aber mir ist das auch immer zu hoch gegriffen. Alle sagen, ja, das System ist schuld. Es liegt an jedem Einzelnen schon da auch ein bisschen was zu ändern. Und es würde mir gefallen, wenn die Politik den Menschen auch einfach mal ein bisschen Mut macht und Lust auf Veränderungen macht. Das fehlt mir eigentlich seit Jahrzehnten schon, dass man sagt, hey, das ist doch geil, ihr könnt alle mitmachen. Es ist irgendwann egal, um was es geht, um Umweltschutz, Klimaschutz. Na, jeder kann sein kleines Teil dazu einbringen und wenn er das mit Lust und Laune macht, dann hätte dieses in Anführungszeichen System doch auch mal was Positives bewirkt, wenn man die Menschen mitnimmt.
Ja, es fehlt vielleicht an guten Geschichten, auf die es hinzuarbeiten und zu leben lohnt. Sie sagen, gejammert wird schon immer. Sie beobachten es ja schon 40 Jahre.
Ja, natürlich.
Aber die schlechte Laune in dem Ausmaß sei neu.
Also die schlechte Laune in dieser Geballtheit, ja. Das habe ich so vor ein paar Jahren noch nicht. Also das ist wirklich eine neue Entwicklung.
Weil die Lage so gruselig ist oder weil
die Lage passt überhaupt nicht zur Laune. Also die Lage ist viel, viel besser als die Laune ist. Und es ist bei vielen halt auch so ein, naja, dass man sagt, ich bin jetzt aus Prinzip mal dagegen. Ne? Also jetzt sind wir mal gespannt, wie lange es dauert, wenn die neue Regierung das Arbeiten aufnimmt, wann dann schon die ersten Plakate wieder kommen. Dann wird es wahrscheinlich heißen, Merz muss weg. Dann haben sie die alten Merkel-Plakate einfach umgemalt. Und irgendwann werden die Leute auf die Straße gehen und werden sagen, weg. Ich schreibe nur noch drauf, weg. Das Weg ist das Ziel. Und so kommen wir auch nicht zueinander.
Ja, die Umfrage vor Tagen sah die AfD vor. Der Union, da vergeht Ihnen auch das Witzeln?
Ja, ich habe immer gesagt, also so einen gewissen nationalrechten Bodensatz hat ja jedes Land. Und ich habe gesagt, so 15%, das muss man als starke Demokratie aushalten. Jetzt sind sie zum Teil schon bei 26, das sieht schon anders aus. Es nutzt jetzt auch nichts zu sagen, wir laufen da einfach ihren Parolen hinterher, sondern man muss sie konfrontativ angehen, man muss sie mit guten Ideen überzeugen, weil da kommt ja von der Seite eigentlich außer Protest, dann sind wir wieder in einem Boot mit den Protestwählern, kommt ja selten etwas Konstruktives. Das muss man angehen.
Mittun lassen, um sie zu entzaubern?
Nö, also halte ich nichts davon. Das hat man bei Donald Trump gedacht, lass den mal 4 Jahre machen. Dann ist er wieder weg und nun ist er wieder da. Also es entzaubert sich nicht automatisch, indem man Gruppierungen einlädt, bei etwas mitzuwirken, wenn sie denn gar nicht mitwirkungsbereit sind. Weil es geht ja der AfD in erster Linie, dann sind wir wieder beim System, in erster Linie mal darum, das ganze System zu sprengen. Und ich sage, wir haben unsere Demokratie und die Demokratie mit all ihren Schwächen, so wie wir sie haben, ist das Beste, was wir haben können und die gilt es mit allen Mitteln, die wir haben, zu verteidigen.
Ich meine, was einen ja nachdenklich stimmt gegen die Schwachen, ist schnell mobilisiert, also Bürgergeldempfänger, Ausländer. Ja, woran liegt es eigentlich, dass sich so wenig Unmut rührt über die Ungleichheit und gegen die oberen 10.000?
Ich vermute mal, es ist zu abstrakt und es wird ja auch von den Politikern gesagt, wir brauchen ja gerade die und die Milliardäre und
Leistungsträger.
Die Leistungsträger. Und dann sucht man sich natürlich die Bürgergeldempfänger und dann differenziert man da natürlich auch nicht. Aber diese Debatten hat es immer gegeben. Früher waren es die Sozialhilfeempfänger, wo alle gesagt haben, der Schmarotzer, der lebt von meiner Sozialhilfe. Wir hatten vor, ich glaube 30 Jahre ist das her, das Florida Rolf und Karibik Klaus und Malemoni. Und damals waren auch, wenn es irgendwas schief ging, waren es auch die Ausländer. Also mit den Ausländern war ja immer die Ausländer, unvergessen mal eine Maut für Ausländer zu fordern. Wenn man halt gar nicht weiter weiß und sich mit dem, was eigentlich abgeht, so auseinandersetzen will, sondern einfache Lösungen sucht, dann kommt man immer wieder auf die gleichen Muster.
Ihr damaliger Partner, der Georg Schramm, in Neues aus der Anstalt, der sah das ja wirklich regelrecht mit Bitterkeit. Ich habe ihn auch mal als Gast gehabt. Und Wut wohnte ja auch in ihm. Er hätte so gern andere, gerechtere Verhältnisse gehabt. Er war dann kurz vor dem letzten Auftritt bei mir in der Sendung. Mhm. Und da war es schon ganz schön rauszuspüren. Und darum frage ich Sie, wie halten Sie es denn mit Resignation?
Nein, kommt bei mir nicht vor. Nein, nein. Also da ist, also ich sage mal, leiden, halbieren, lachen, verdoppeln. Und wenn wir nicht lachen, wird es auch nicht lustiger. Und das war auch das Schöne, wirklich an der Zusammenarbeit mit dem Georg, dass wir uns immer wunderbar ergänzt haben. Also ich habe ihm die gute Laune dann doch auch mal eingeimpft immer und er hat mir dann wieder auch ein paar ernstere Themen, wo ich sage, ja, das könnten wir auch mal aufarbeiten. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit und wir telefonieren heute noch alle zwei Tage und tauschen uns aus, wie die Lage so ist.
Manchmal vermisse ich ihn.
Ja, ich ihn auch.
Mit seiner Wucht und seiner Relevanz. Was meinen Sie denn, hat Ihr bald 40-jähriges Tun irgendwas bewirkt?
Boah, das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Ich kann das gar nicht so beurteilen. Also ich würde mir auch nicht anmaßen zu sagen, ich habe da als kleiner Komödiant, der sich auf der Bühne abschnauft und abstolzt, da irgendwas beigetragen hat. Es ist generell eine Entwicklung zu beobachten, die mir gut gefällt. Und das ist, dass viel mehr politisiert und debattiert und diskutiert wird, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und wenn wir da mit unserer Form der Darstellung etwas dazu beigetragen haben, dann soll es mir recht sein.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Urban Priol, Aschaffenbürger.
Und dort mit mir verbunden, ja, und dort auch geboren. Im Mai 1961, aufgewachsen dann 25 Kilometer südlich, Obernburg am Main, damals 6.000 Einwohner. Der Vater Grundschuldirektor und bei ihrer Geburt 67 Jahre alt.
Ja, ich war nicht mehr geplant. Also meine Mutter hat mir mal gesagt, es muss während einer Kur in der Rhön, also muss die Luft wohl sehr gut gewesen sein. Also da soll ich so entstanden sein.
Die Schwester 9 Jahre älter, da war der Papa ja dann auch schon 58.
Ja, also gute Gene, hat er gut gemacht, uns beide.
Hat er ihr Abiturfeier noch erlebt?
Nein, er ist 1979 gestorben.
Die Mama war dann aber um einiges jünger, oder?
Ja, das war ein klar 27 Jahre altes Unterschied. Also meine Mutter war auch bei meiner Geburt, war sie 40. Das ging auch gerade nochmal gut, war ziemlich kompliziert. Und am Muttertag, und da hat dann noch die Krankenschwester gesagt, nicht am Muttertag, wenn die Frau Doktor ist daheim, die will Muttertag. Und dann musste es sehr schnell gehen, hat aber geklappt.
Okay, da waren zwei beieinander. Hat es gepasst oder waren es die berühmten Gegensätze?
Nö, es hat gut gepasst. Mit meiner Schwester heute noch. Also wir streiten leidenschaftlich. Sie hatte in den End-60er Jahren, da war ich ja 7, nicht so ganz mitgehabt. Sie war ja dann schon da, die 68er und war in Paris. Und im Elternhaus, da ging es richtig zur Sache. Da musste die Mutter dann immer kommen und sagen, bitte nicht so laut, regt euch nicht so auf, ruhiger, ruhiger.
Sind natürlich Welten, wenn die Schwester 9 Jahre älter ist. Was hat denn dem 7-jährigen Urban in Obernburg Freude bereitet?
Also mit 7 hat mir immer Weihnachten am besten gefallen. Da hat mein Vater die Märklin-Modelleisenbahn aufgebaut. Das war für mich einfach das Größte. Das war auch der Hauptgrund, weshalb ich mich auf Weihnachten gefreut habe. Nicht das gemeinsame Singen, das war furchtbar. Aber die Eisenbahn, das war da einfach top.
Und was hat dem 17-Jährigen Spaß gemacht?
Die Tage zu zählen, bis ich den Führerschein hatte mit 18 und endlich mit einem Auto der Enge der Kleinstadt entfliehen konnte. Weil ich war vorher schon in Aschaffenburg auf der Schule, also auf dem Gymnasium, auf dem Krummelk-Gymnasium. Da war Aschaffenburg schon für mich wirklich die große Welt. Und dann noch vor der Haustür quasi Frankfurt. Da haben wir schon gefühlt, hey, wir waren kaum in Frankfurt, aber es war beruhigend, dass es sowas in der Nähe gab und gibt.
Und Sie waren der Klassenclown oder auch Klassensprecher?
Nee, ich war einmal dritter Klassensprecher.
Dritter?
Und, ja, gab es noch mal. Erst der zweite, dritter. Ich wurde als dritter gewählt.
Kann man eigentlich auch gleich knicken.
Ja, war nicht so arbeitsintensiv. Und ich habe mich dann eher aufs Komödiantische verlegt. Wir hatten viel Spaß in der Schule. Die Lehrer waren manche nicht so sehr mit mir, vermute ich, aber ich mit ihnen.
Und hatten Sie mit Ihren Noten auch Spaß?
Es ging immer so durch. Also ich weiß gar nicht mehr meinen Abischnitt. Ich glaube, es war nichts Berauschendes, 2,7 oder 2,8. Aber ich wollte ja auch nicht Medizin studieren.
Was mich verblüfft hat, Sie gingen erstmal direkt zur Bundeswehr. Allerdings als Sanitäter, das ist ja die Leichtversion, oder?
Ja, du wurdest ja eh nicht ernst genommen. Das war halt so, nach dem Abi erstmal haben wir gesagt, okay, jetzt einmal Urlaub. Ne? Erstmal Urlaub, haben wir einen alten VW-Bus und den bunt angemalt und dann runter nach Portugal.
Naja, 6 Wochen und dann kam ja die Einberufung.
Genau, da war natürlich nichts drin mit zum 1. Juli eingezogen werden. Ne? Also man konnte sich damals ja auf 1.10., also 1. Oktober konnte man das da verlegen. Aber ich sagte, wir machen erstmal Urlaub. Und dann war der Einberufungsbescheid da und da stand dann drauf, jo, Sanitäter, haben alle gesagt, ah, kannst du hingehen, auch die schon da waren, da macht euch einen faulen Lenz. Und dann war ich dort und dann habe ich gemerkt, was mache ich hier, gute Ausbildung, okay, das hat man halt so mitgemacht, da waren ja die Regeln noch sehr streng und klar, kam es auch nicht so dazu, groß nachzudenken, was auch der Sinn und die Absicht wohl war. Und dann wurden wir in die Stammeinheit versetzt und dann war ich Truppenarztschreiber. Und dann saß ich da und habe mir einfach nur Gedanken machen können. Und dann war die Konfrontation, dann kam Ronald Reagan dran. Dann war es ja sehr konfrontativ am Anfang mit Brezhnev. Und den Spiegeltitel werde ich nie vergessen, wo beide mit Atomwaffen bis an die Zähne bewaffnet. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht mit, ich muss hier weg. Und dann habe ich verweigert. Und es war sehr schön, weil wir hatten da Einblick in die zentralen Dienstvorschriften. Was du als normaler Kriegsdienstverweigerer, wie es damals hieß, nicht hatte, wenn du vor die Kommission musstest. Und ich habe mich dann da eingelesen und dann war eine ganz interessante zentrale Dienstvorschrift, die besagt hat, also wenn Soldaten verwundet aus dem Feld kommen, dann muss man erst die leicht Verwundeten wieder gefechtsfähig machen, zurechtklempnern und die Schwerverletzten erstmal liegen lassen. Und da habe ich gesagt, das widerspricht meiner Meinung nach jedem hippokratischen Eid. Und das war dann auch meine Hauptargumentation. Damit kam ich durch und bin dann beim Malteser Hilfsdienst Rettungswagen gefahren. Nochmal, oh, ich weiß gar nicht, 6 oder nochmal 12 Monate, ja nochmal 14 Monate, waren damals ja 21 Monate. Das war lange Zeit.
Schlug das nicht aufs sonnige Gemüt, Rettungswagen fahren?
Es war wirklich, weil man immer sagt, bei der Bundeswehr lernst du fürs Leben, da lernst du gar nichts, außer wie man Betten macht, wenn du Glück hast. Deshalb hasse ich heute auch Betten machen, furchtbar, das hat es mir damals vergällt. Aber wo man wirklich gelernt, das war wirklich im Einsatz, im Rettungsdienst jeden Tag, wo du gelernt hast, wie du mit Menschen umgehen musst, wo du auch sagst, okay, also wir hatten auch viele, viele Schicksale, die wir zu transportieren, Langzeitkranke, wo du immer gesehen hast, wie es immer schlimmer wurde. Und da ist dann also, solange sowas nicht ist, ist alles gut, hat keiner Grund zum Jammern. Also da haben wir wirklich, wo du auch schnell entscheiden musstest. Und das war eine sehr, sehr schöne Lehre fürs Leben. Und danach bin ich Taxi gefahren, um mir das Studium zu finanzieren. Und das war dann die nächste Lehre fürs Leben. Weil als Taxifahrer bist du ja so eine Art anonymer Briefkasten. Also die erzählen dir alles. Und das war auch oft sehr interessant. Ich habe dann irgendwann immer so ein kleines Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Und daraus haben sich dann die ersten Programme gespeist. Also war eine schöne, war wirklich spannende, sehr lehrreiche Zeit.
Der Urban und die Menschen. Und beinahe wären es auch die Schüler geworden. Lehramt, Englisch, Geschichte. Da habe ich dann gestutzt, Russisch.
Ja, mich haben Sprachen schon immer interessiert. Und ich habe damals gesagt, naja, Englisch und Russisch, die Kombination wirst du vielleicht mal brauchen können. Da wusste man noch gar nicht, was alles noch kommt. Ich habe dann allerdings drei Scheine vorm Examen mal gesagt, wir gründen ein Kabarett-Duo. Und dann bin ich ins kalte Wasser und habe gesagt, okay, schwimm dich frei und mach das.
Der Papa war da schon nicht mehr da.
Nee. Aber die Mutter natürlich, die hat gesagt, du wirst mir doch das Studium fertig machen, gell, Pup, also versprich mir das, dass du das Studium, sag ich, ja, machen wir schon irgendwo. Und dann, als ich die ersten Erfolge auf der Bühne hatte, dann war das auch bei ihr, dann hat sie da auch ihren Frieden mitgemacht.
Bayern 2, 1:1 und ich bin verbunden in Ascheberg, wie wir Franken sagen, mit dem Kabarettisten Urban Priol. Hat's für den Beruf eigentlich auch was Gutes, wenn man nicht aus einer Metropole kommt?
Ja, also gerade für den kabarettistischen Beruf ist es, glaube ich, nicht schlecht. Man ist so ein bisschen, man fliegt so ein bisschen unterm Radar. Man hat es in den 80ern ja auch gesehen, da waren ja die beiden, also die kabarettistischen Hochburgen. Das war ja das eine Ende, also Passau und dann bei uns runter so mehr Würzburg und Aschaffenburg. Ich bin mit Aschaffenburg sehr, sehr zufrieden. Es ist eine schöne Größe, es hat knapp 75.000 Einwohner, das ist überschaubar, prima. Man kennt sich aus, man kennt die Leute. Und wir fliegen so jetzt für die bayerische Politik, fliegen wir so ein bisschen unterm Radar. Das ist auch ganz angenehm, weil also für die bayerische Staatskanzlei hört ja irgendwie Bayern kurz hinter Augsburg auf. Wir sind da so ein bisschen vergessen. Das haben wir so, wir haben so Narrenfreiheit. Also wir sind so ein bisschen wie das gallische Dorf, immer ein bisschen aufmüpfig. Der Spessart ist unser Kanutenwald und die römischen Lager sind wahrscheinlich die von der CSU.
Und die unterm Radar fliegen sind ja oft die gefährlichsten. Jetzt haben Sie es sich im Leben angeeignet, das Kabaretthandwerk. Lernen kann man es nicht wirklich, oder?
Nein. Mit Künstlern auch aus der ehemaligen DDR, die gesagt haben, ja, wie ihr könnt einfach auf die Bühne gehen und müsst es nicht studieren, sage ich, nein, Kabarett kannst du nicht studieren und es gibt auch kein Kabarettdiplom. Wenn du das machst, musst du es mit Herzblut machen, du musst es aus dem Leben heraus machen, du musst neugierig sein, jeden Tag immer morgens aufstehen und sagen, ah, was könnte denn heute passieren? Und meistens passiert auch immer was. Das muss aus einem selbst raus sprudeln.
Ja, ich habe mich kurz gewundert, wenn Sie relativ schnell im TV-Olymp angekommen waren, im Scheibenwischer. Sie haben parallel immer noch so diese Ochsentour durchgezogen, 200 Aufwärtsbühnenabende im Jahr. Musste das sein?
Das musste dann schon mal spätestens dann sein. Also zum einen mal hat man gut gelernt und die Erfahrung kam natürlich auch durch die Regelmäßigkeit der Auftritte. Zum Glück waren es dann irgendwann auch um die 200 im Jahr, wobei wir die Ochsentour natürlich gemacht haben, mal vor 3 gespielt, mal vor 5 gespielt. Und dann hast du eben gesagt, okay, wenn den 5 das gefallen hat und die haben 15 Freunde und sagen, geht doch das nächste Mal mit, dann haben wir schon 20 und dann sind die vielleicht, dann sind es 80 und dann irgendwann wird das voll. Und so war es auch. Also ich habe mir wirklich die Republik, also bis in den hintersten Winkel über die Bühnen erspielt. Und von daher hatte ich eben die Bühne immer als sattes, ein festes Standbein. Das hat mich dann auch schon immer beruhigt.
Und Sie haben aber immer den Spagat auch genossen. Also zwischen dieser Ochsentour, zwischen großen Fernsehauftritten, zwischen Millionenstädten. Dann aber mit 27 Jahren auch daheim die Kleinkunstbühne Kochsmühle mitbegründet in Obernburg. Das war Ihnen wichtig, weil es ist ja, jetzt haben Sie 9000 Einwohner, mein Gott.
Ja, nee, ich wollte damals, also das war eine alte Mühle, die kannte ich immer mal als Kinder immer gespielt. Und dann hatte der Bürgermeister gesagt, das wird jetzt umgebaut, da soll was rein. Und sie haben erst überlegt, entweder ein Supermarkt oder ein Altenheim. Und ein Cousin von mir, der war im Stadtrat und habe ich gesagt, sag mal, könnt ihr nicht was Lebendiges da machen? Irgendwie mal, was soll man da machen? Da habe ich gesagt, ja, was soll man da machen? Macht halt eine Bühne rein. Ja, wer soll denn die leiten? Und leichtsinnig, wie ich war, habe ich gesagt, das mache ich. Ja, und dann habe ich das am Anfang selber gemacht. Dann kam ein Verein, der sich recht schnell gegründet hat und der hat es dann später übernommen. Und dann 10 Jahre später hatte ich dann das Angebot, in Aschaffenburg meine eigene Bühne zu machen. In einem alten Kino, wir haben damals so ein Cineplex-Kino bekommen und wir hatten 4 Privatkinos, die haben dann alle zugemacht. Und da hat auch die Stadt gesagt, sie würden sich wünschen, wenn, also in dem einen, in dem Hofgarten Lichtspiele, wenn da auch Kultur stattfände. Und dann war ich wieder leichtsinnig und habe wieder gesagt, naja gut, dann mache ich es halt. Nur habe ich nicht bedacht, dass ich dann auch alles investieren muss. Und dann
da haben Sie Ihr Geld versenkt?
Am Anfang wollte die Stadt das eigentlich betreiben. Und ich habe gesagt, okay, ich übernehme die Technik. Und es war dann mit der Technik schon klar, das waren 300.000 D-Mark mal geschätzt. Und dann hat die Stadt gesagt, also Sie haben jetzt mal die Umbaumaßnahmen für ein Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert, das total zu entkernen war, haben sie beziffert mit 155.000 D-Mark. Und dann kamen sie und haben gesagt, und jetzt suchst du dir mal Architekten, die die Warenkosten ermitteln. Und dann waren wir da, wie ich es vermutet habe, zwischen 1,8 und 2,2 Millionen.
Das Zehnfache.
Und dann, naja, wir kennen das ja von anderen erbaut. Also das Prinzip scheint doch überall das Gleiche zu sein, ob es die Elbphilharmonie ist oder der Bär oder Stuttgart 21 oder die zweite Stammstrecke. Es ufert immer aus. Und dann hat die Stadt nasse Füße bekommen und gesagt, oh, das können wir den Bürger nicht, das kostet ja so viel und viel. Und
am Ende haben sie alles allein gemacht?
Und dann habe ich es in Erbpacht, 40 Jahre in Erbpacht und habe dann alles selbst
finanziert.
Und dann habe ich mich gefreut, vor ein paar Jahren dann war der letzte Kredit dann abbezahlt, habe ich gesagt, so und jetzt können wir, jetzt wird, und 2 Wochen später kam Corona. Und ich hatte dann 3 Läden im Lockdown, vorne das Restaurant, das Theater sowieso und mich selbst als aktiven Bühnenbespieler auch.
Also wenn war schon rauschend Zeit. In Bankrott dann so.
Ja, ich sage ja immer, scherzhaft ist meine kleine Privat-Titanic, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, es wird gut angenommen.
Aber Blick und voraus, die Erbpacht läuft noch 13 Jahre, Herr Priol, ja. Dann sind Sie 77.
Ja, wir basteln da auch an Modellen, wie man vorher, was man machen kann. Wir sind da alle sehr, sehr engagiert im Moment und schauen, weil wir wollen ja auch das Kulturzentrum auch für die Stadt erhalten.
Wo wir gerade bei der Zeit sind. Ich weiß, wo Sie nächstes Jahr am 17. Oktober sind.
Aha.
Fulda Orangerie. Beruhigt sowas? Also ich muss lang scrollen durch Ihre Auftrittstermine, bis ich unten angelangt war. Beruhigt sowas oder ängstigt es auch ein bisschen?
Ist eine Mischung aus beidem. War es aber schon immer. Also du sagst auf der einen Seite, wow, Wahnsinn, super das ganze nächste Jahr, wir sind schon gebucht, toll. Und dann kommst du immer näher an die einzelnen Termine ran und sagst, ah, muss das jetzt auch noch sein? Müssen wir das auch noch denken? Nein, aber es überwiegt schon also die Freude. Und
wegen Geld müssen Sie nicht mehr auf die Bühne, oder?
Nee, müsste ich. Also eigentlich, ich könnte ein bisschen ruhiger treten, aber es macht mir halt Spaß.
Aber was soll ich machen? Ist auch anstrengend, oder? Also in jeder Hinsicht, abgesehen von dem Kraftverlust bei Ihren 2,5 Stunden Programm. Es braucht was Neues. Ich gucke, was macht die Konkurrenz? Wie macht sie's? Wollen die Leute mich noch?
Ja, die Fragen stellt man sich immer. Also wenn man sich diese Fragen nicht stellt, dann ist man irgendwann noch kein Künstler mehr. Also das muss sein. Das heißt, und natürlich auch immer Existenzängste. Auch wenn man sagt, okay, eigentlich ist genug Geld da. Jetzt ist aber, naja, gut, jetzt muss das Dach wahrscheinlich gemacht werden am Theater. Alte Schieferschindeln, Denkmalschutz. Dann weißt du schon, wo wieder ein großer Batzen reingeht. Aber ich werde es nicht mehr so machen wie 98, als wir eröffnet hatten, wo ich dann, um die Handwerker zu zahlen, weil die Kredite aufgebraucht waren, hatte ich 5 Auftritte an einem Tag und dann die Handwerker gleich wieder Cash bezahlt, dass es weitergeht.
Oh.
Also da sind wir raus. Aber es war auch eine gute Schule, es war eine gute Erfahrung.
Schön, dass Sie noch da sind.
Ja, finde ich auch.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Urban Priol. Mit James Cook durch Kanada.
Und mit mir in Aschaffenburg verbunden und kann mir sicher sagen, wie alt ist der Westfalia?
Der Westfalia ist Baujahr 81.
Wow.
Ist ein Mercedes 207 Diesel mit einer 72 PS Dieselmaschine. Also ich denke mal, gerade in Kanada müsste es das am schwächsten motorisierte Fahrzeug sein.
Aber der steht in Vancouver?
Der steht gerade auf der anderen Seite, in der Nähe von Port Pickerton heißt der Ort, in der Nähe von Halifax, also in Nova Scotia. Und da haben wir ihn in so einer Halle stehen. Und meine Tochter lebt in Vancouver. Das ist immer ganz interessant. Also wenn ich von Frankfurt nach Halifax fliege und sie sagt dann, sie kommt dann von Vancouver und macht auch 1 Woche oder 2 Wochen mit mir was und besucht mich dann. Dann fliegt sie von Vancouver nach Halifax 2 Stunden länger als ich von Frankfurt nach Halifax. Also damit man die Dimension dieses Landes, da ist nichts dran zu sagen. Ich komme mal schnell mit meinem 72 PS Boliden, komme ich mal zu dir rüber nach Vancouver. Also da wäre ich dann doch ein paar Wochen unterwegs.
Wäre es nicht schlauer, das Auto nach Vancouver zu stellen?
Ja, laufen auch schon Planungen, aber dann machen wir wirklich den großen Roadtrip. Also dann fahren wir es quer durchs Land dahin.
Und einmal im Jahr sind Sie drüben?
Einmal im Jahr, immer im Sommer, ja. Sie kommt mal, wenn Weihnachten ist, also wenn sie es einrichten kann, fliegt sie mal wieder rüber, aber sie genießt das Land und sie liebt die Leute und ich kann das gut verstehen. Ich war 2019 das erste Mal in Kanada und war sofort geflasht und habe gesagt, da fahre ich jetzt jedes Jahr hin. Haha, was kam im nächsten Jahr wieder? Corona. War natürlich auch wieder vorbei, aber seit 3 Jahren bin ich wieder regelmäßig da.
Ja, schön und schade, dass sie in so einer tollen Umgebung und so weit weg ist. Wenn der Urban Priol angeben soll, seinen Beziehungsstatus?
Ich bin, wie man bei uns so schön sagt, also ich lebe in einer Beziehung, also bei uns heißt es, ich bin Unne. Aber nicht verheiratet, sondern einfach wirklich sehr, sehr harmonisch zusammen und auch ein bisschen mit räumlicher Distanz. Also es bleibt, es ist sehr, sehr spannend.
Aber in festen Händen.
Ja.
Was nicht so recht ins aufgeklärt-kritische Kabarettistendasein hineinpasst, zumindest auf den ersten Blick, Sie sammeln Oldtimer.
Ja, ich war immer schon
Autofan. Und das als Grüner.
Ja, ja, ich weiß, habe ich auch schon oft gehört. Aber ich habe mich 2006, war es glaube ich, entschlossen. Da hatte ich noch so ein letztes geleastes Fahrzeug, also Neuwagen. Und da habe ich gesagt, nee, will ich nicht mehr, will keine neuen. Aber wegen mir muss kein neues Auto mehr gebaut werden. Ich fahre die alten auf und jetzt kriegt unser Tourkombi, der kriegt jetzt gerade sein H-Kennzeichen, der ist 30 Jahre alt. Der Sommerkombi ist über 40. Also das ist so meine Art, die Ressourcen etwas zu schonen, zumal man ja technologieoffen Dieselmodelle mit altem Frittenfett betanken kann, mit diesem HVO100 Wirkstoff, der 90% CO2 einspart, so heißt es, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber das mache ich jetzt konsequent, dass ich nur noch mit dem Treibstoff fahre und dann gleich
ein bisschen
aus. Ja, es gibt ein paar Tankstellen, also wir haben bei uns in Aschaffenburg eine im Industriegebiet und ansonsten auf Tour gebe ich immer ein, günstig tanken, HVO100 und dann schaue ich immer, wo ist in der Nähe eine Tankstelle, wo man das bekommt. Und es werden immer mehr. Also es wird
Qualmt das nicht wie Hölle?
Nein, aber es riecht nach Pommes frites. Ich kriege jedes Mal Hunger, wenn ich dann ein bisschen gefahren bin.
Auf dem Zenit Ihrer Sammelleidenschaft hatten Sie 30 Oldtimer in zwei Hallen. Ja. Das spricht natürlich auch für Provinz und eher in Obernburg leben. Ne?
Ja, also Großwallstadt und Niedernberg. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es bringt ja nichts. Also Autos, die rumstehen, die müssen gefahren werden. Und jetzt habe ich also drastisch verkleinert, habe noch so eine Handvoll.
Und, also 5?
Ja, das reicht.
Und was ist Ihr Liebling?
Immer der, in dem ich gerade sitze. Das war immer schon so.
Und dann denken Sie sich, Taxler wäre es vielleicht auch gewesen.
Ja, ich habe in der Tat von früher einen 240 Diesel, Automatik, das war furchtbar. Du musstest dir überlegen, wenn ein Trecker 500 Meter entfernt war, ob du noch rausfahren kannst. Und der Sommerkombi ist auch ein 240 Diesel. Und ich fühle mich dann jedes Mal, wenn ich drin bin, zum Glück ein Schalter. Fühle mich dann aber auch jedes Mal wieder wie im Taxi. Ich bin immer versucht, mich wieder anzumelden mit der alten Registriernummer.
Beim Cruisen, last but not least, woher kommt eigentlich Priol?
Priol, ja, das werde ich auch oft gefragt. Ist es überhaupt ein echter Name? Ist es ein Künstlername? Oder bist du eine Musikgruppe? Also Urban Priol gab es auch schon alle Verballhornungen. Der Name stammt ursprünglich aus der Bretagne. Und viele sagen, also in der Bretagne, die Friedhöfe sind voll mit Priols. Und damals war irgendwas mit den Hugenotten. Und im 13., 14. Jahrhundert ist da ein ganzer Schwung nach Böhmen-Mähren ausgewandert. Und von da kam dann nach dem Krieg mein Vater zurück. Und so hat sich der Name bei uns dann auch ein bisschen festgesetzt.
Und der eifrige Priol, der ist fast doppelt so lang auf der Bühne wie manche Kollegen. Ich war jüngst beim Zimmersheet-Programm. Ich glaube, das waren netto 79 Minuten. Sie machen fast immer 2,5 Stunden, oder? Warum eigentlich?
150 Minuten kriege ich locker hin, ja, weil ich sage mir, beim Tag, es passiert so viel. Also ich stehe morgens auf, dann habe ich eine Stunde Morgenmagazin, da ist mein Adrenalin schon in Wallung. Dann lese ich noch 3-4 analoge Tageszeitungen quer und treibe mich auch noch im Netz rum, bevorzugt, also da, wo es ganz unterirdisch geht, in den Kommentarforen von Welt Online und Fokus und Online. Das ist wirklich, also wenn ich morgens aufwache und sage, es ist ein super Tag, der Himmel ist blau, schönes Wetter, der Priol bringt dich runter. Und dann scrolle ich in diesen Foren rum, da weiß ich, okay, also bin ich schon wieder etwas geerdet. Und dann mache ich halt abends
in was. In Mordor.
Genau. Dann habe ich abends, habe ich so 6 Stunden mal das Ding, dann muss halt wieder wie beim Setzkasten 10 Minuten raus, 10 Minuten rein. Das hält mich frisch, das hält das Programm frisch. Und dann ergibt sich halt die Länge so.
Also im Fluss ist im Grunde mittlerweile komplett anders als bei Start vor 6 Jahren, das Programm.
Da ist nichts mehr übrig. Nein, es ist auch, okay. Also ich würde auch nicht sagen, vor 3 Wochen war es schon ganz anders. Also es speist sich eben immer wie aus einer Quelle neu.
Immer unter Starkstrom geht natürlich nicht, weil dann ist Akku leer. Wo lädt Priol auf?
In der Natur. In der Natur, jeden Tag sehe ich zu, dass ich auf meine Schritte komme, gehe viel laufen, also normal laufen, stramm marschieren, nicht joggen, nee, das wäre nichts für mich. Und ich habe einen sehr stabilen, schönen Freundeskreis und das trägt mich gut immer über die Zeit und da tanke ich danach immer auf.
Zuletzt die Beatles, die sangen ja mit mildem Spott und Sorge When I'm 64, wirst du mich brauchen, durchfüttern, mir einen Seelenwärmer stricken. Was wird sich ändern, wenn Sie 64 sind?
Also stricken kann ich nicht, das werde ich auch nicht mehr lernen und essen kann ich noch selbst. Also füttern muss mich noch niemand.
Da ist, glaube ich, auch eine Zeile drin, wirst du mich noch lieben, wenn mir die Haare ausfallen.
Ja gut, da müsste ich dann mal drüber nachdenken, aber ich hoffe schon.
Wo wir gerade noch in England sind, fällt mir ein, Sie sind bekennender Bond-Fan, gell?
Ja.
Aber Sie wollen es nicht machen, die Nachfolge von Craig.
Nein, 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 ich glaube also dafür die Stunts wäre ich nicht geeignet. Nee, also ich glaube, das können wir ausschließen, definitiv. Aber bin in der Tat, bin großer England-Fan und großer James-Bond-Fan auch.
Ich kann mir nur vorstellen, dass Sie seinen Aston Martin gerne hätten. Lieber Urban Priol, vielen Dank für die Stunde. Danke nach Aschaffenburg.
Ich danke auch. Commander, Sie fliegen noch heute Nacht.
So gingen wir vor einem Jahr auseinander. Seit Donnerstag hat er den Beatles-Song hinter sich gelassen und ist, Glückwunsch, 65 und weiter unter Dampf. Ab September auf großer Tournee, die in Aschaffenburg startet und bis Weihnachten stehen da jetzt schon 35 Auftritte. Wir ziehen den Hut und wünschen Urban Priol das Beste.